Es ist ganz besonders schön, wenn Sabbat ist. Es ist ganz besonders schön, wenn man in eine Gemeinde kommen kann am Sabbat und man fühlt sich irgendwie doch zu Hause. Es ist ganz besonders schön, dass ihr heute hier seid, um Gottes Wort zu hören. Und es ist ganz besonders schön, dass wir dieses Wort überhaupt noch hören können. Ihr habt es schon gehört, mein Name ist Arthur Horst. Ich bin quasi euer Nachbar aus der Gemeinde Pforzheim, nicht so weit weg von hier. Ein bisschen zu meiner Person am Anfang. Ich halte mich sehr kurz, um mich ein bisschen vorzustellen, damit ihr wisst, wer ich bin und was ich überhaupt so gemacht habe in meinem Leben. Ich bin jetzt mittlerweile seit fast 3 Jahren ein getauftes Mitglied der Siebenten-Tags-Adventisten. Ich bin kein Prediger. Ich studiere Medizintechnik in Pforzheim, jetzt im 4. Semester, oder ich komme jetzt ins 4. Semester. Und ich war vor ungefähr 2 Jahren auch auf der Josia Missionsschule und auch mit einer gewissen Person, die auch ihr, glaube ich, kennt, Manuela Thiel, ungefähr in meinem Alter. Und wir haben zusammen dort 1 Jahr auf der Josia Missionsschule verbracht. Es war eine schöne Zeit. Ich bin sehr gesegnet worden von dieser Zeit. Wirklich, ich habe viele Dinge mitbekommen. Und das zu meiner Person, nur ganz kurz. Es gibt, wie ein Prediger gesagt hat, einige Predigten, die sind sehr emotional, sehr berührend. Sie geben uns ein gutes Gefühl, sie stärken uns. Es gibt aber auch Predigten, die haben einen eher warnenden, aber auch führenden Charakter. Und ich möchte mich so ein bisschen in diese zweite Ebene begeben, um heute ein bisschen etwas zu erzählen, das ein schwieriges Thema sein kann und das ein aktuelles Thema heutzutage ist. Ich möchte etwas heute erzählen über Einheit. Und zwar habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Titel Christliche Einheit und Ökumene. Wir werden heute erörtern, was das zu bedeuten hat. Aber zuerst, und das ist das Wichtigste, werden wir in die Bibel gehen. Es werden heute sehr viele Texte drankommen aus der Bibel. Und ihr könnt euch wahrscheinlich die nicht alle merken oder aufschreiben. Vielleicht möchte es ja jemand aufschreiben. Die ganze Predigt gibt es so, wie sie hier ist und so, wie ich sie ausgearbeitet habe, von mir, wenn ihr sie wollt. Ihr könnt mir eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Ich schicke euch die Predigt per PDF zu. Und dort findet ihr auch alle Texte. Ihr könnt sie natürlich selber in euren Bibeln aufschlagen, wenn ihr mitkommt. Es wird ein bisschen zügiger gehen, aber ich möchte alles daraus vorlesen. 1. Korinther 1, Vers 10. Wir steigen sofort in die Thematik ein und dort heißt es: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Bitte beachtet hier in diesem Text die Worte, die unterstrichen sind, zum Teil einmütig, in eurem Reden, vollkommen zusammengefügt, dieselbe Gesinnung und dieselbe Überzeugung. 2. Korinther 13, Vers 11. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermahnen. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Auch hier möchte ich euch bitten, haltet mal die Worte in eurem Gedächtnis. Seid eines Sinnes. Und darüber hinaus sagt hier auch der Paulus, freut euch. Freut euch darüber und lasst euch zurechtbringen. Ein weiterer Bibeltext aus Römer 12, Vers 16. Und dort schreibt Paulus an die Römer, seid gleichgesinnt gegeneinander. Oder seid untereinander gleiches Sinnes. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Und auch hier sagt der Paulus, seid gleichgesinnt, eines Sinnes sein. Und jetzt haben wir drei Texte gesehen und es gibt viel mehr Texte, wo das drin steht, seid eines Sinnes. Der Apostel Paulus und auch die anderen Apostel, die empfanden eine Wichtigkeit, eine dringende Notwendigkeit unbedingter Einheit und sie haben auf dieses Ziel hingearbeitet. Aber was bedeutet es eigentlich, dieselbe Gesinnung zu haben? Und vor allem, wie kann ich sie bekommen? Auf diese Frage möchte ich mit folgenden Texten antworten. Philipper 2, Vers 1 bis 5. Gibt es nun bei euch Ermahnungen Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Die Gemeinschaft des Geistes wird hier angesprochen. Also Gemeinschaft im Geist. Gemeinschaft im Geist, beziehungsweise Gemeinschaft heißt im Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist da ist, ist Gemeinschaft da. Eines Sinnes sein bedeutet, so wie zum Ende dieses Textes steht, dieser Sinn soll der Sinn von Jesus Christus sein. Und wie war der Sinn von Jesus Christus? Nun, hier steht es auch drin, tut nichts aus Selbstsucht, kein nichtiger Ehrgeiz, Demut, einer achte den anderen höher als sich selbst, jeder schaue nicht auf das Seine, so wie Jesus es getan hat. Jesus ist zu den Menschen gegangen und er war nicht hochmütig, er war nicht von Ehrgeiz ergriffen. Er war nicht selbstsüchtig. Er hat Liebe gezeigt. Gleichen Sinnes. Und dieser Sinn bedeutet der Sinn von Jesus Christus. Wir merken, dass es die Gesinnung von Jesus ist, die wir brauchen. Ich möchte noch einen Text lesen aus Römer 15, Vers 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß. Und wir haben es hier wieder. Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Und hier steht, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch. Das bedeutet, dass ich untereinander eines Sinnes sein kann, weil Gott es mir gegeben hat. Weil Gott es uns geben kann. Also kommt es von Gott. Ich kann das nicht aus mir selbst heraus produzieren, eines Sinnes mit einem anderen Menschen zu sein. Oder so gesinnt zu sein, wie Jesus Christus es war. Aus mir heraus geht das nicht. Nur Gott kann das geben. Gott kann es schenken. Und das müssen wir bedenken. 1. Petrus 3, Vers 8 und 9. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Auch Petrus schreibt das und alle Apostel waren sich einig und haben eine Tatsache gewusst. Einigkeit macht stark. Dort, wo Zusammenhalt und Einigkeit praktiziert wird, wächst Gemeinde. Dort, wo man sich gegenseitig vergibt wächst die Liebe. Und dort, wo man den gleichen Weg geht, teilt man die Lasten. Ich habe ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, Seite 410. Und Ellen White schreibt folgende Worte. Ihr solltet so weit wie möglich mit euren Brüdern und Schwestern übereinstimmen. Es ist an der Zeit, euch Gott zu übergeben und eure Härte ebenso aufzugeben wie eure Neigung zu kritisieren. Gebt euren eigenen Sinn auf und setzt an seine Stelle die Gesinnung des treuen Heilandes. Blickt empor und ergreift seine Hand, damit die Berührung euch entflamme und mit den lieblichen Eigenschaften seines unvergleichlichen Wesens erfülle. Öffnet eure Herzen seiner Liebe und lasst euch durch seine Kraft umgestalten. Lasst seine Gnade eure Stärke sein. Ellen White ruft uns hier dazu auf, in diesem Zitat. Sie sagt, wir sollen unsere Härte aufgeben. Wir sollen unsere Neigung zur Kritik aufgeben. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich alles gutheißen muss. Kritikfähig müssen wir bleiben, denn wir müssen alles überprüfen, was Gottes Wort sagt. Und wir müssen anhand des Wortes Gottes alles überprüfen, was uns im Leben geschieht. Kritikfähigkeit hier bedeutet was anderes. Es ist die Missgunst und das Missfallen zu einer anderen Person, die wir in uns hegen. Wenn also einer nicht meiner Meinung ist, dann kann ich ihn nicht annehmen und kann ihn nicht lieben. Wenn einer anders ist, kann ich nicht mit ihm zusammen sein. Es ist unsere Einstellung, die Schwester White hier gezielt anspricht. Unsere Einstellung, wie wir sind, zu anderen Menschen. Diese Einstellung soll nämlich geändert werden. Und wir sollen die Einstellung, die Jesus hatte, nämlich seine Gesinnung, in uns haben und annehmen. Und wir haben schon besprochen, wie die Einstellung von Jesus zu anderen Menschen war. Sie war erfüllt von Liebe und von Zuneigung. Umgestaltung in unserem Charakter ist eines der Hauptthemen, die uns beschäftigen sollten. Ein weiteres Zitat von Ellen White. Und dort steht auch, das, was die Apostel verstanden haben, Einigkeit macht stark, Trennung schwächt. Das ist ein allgemeines Prinzip. Wird überall angewandt. Wenn alle, und jetzt geht's weiter, wenn alle, die an die gegenwärtige Wahrheit glauben, einig sind, dann üben sie einen spürbaren Einfluss aus. Satan begreift das gut. Nie zuvor war er entschlossener als heute, die Wahrheit Gottes dadurch unwirksam zu machen, dass er Verbitterung und Zwietracht im Volke Gottes erregt. Aus Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 65. Und hier sind zwei Punkte sehr wichtig. Erstens, wie erkenne ich, ob meine Gemeinde, in der ich bin, die richtige Gemeinde ist? Zum einen heißt es in diesem Zitat, Satan ist unheimlich daran interessiert, die Einigkeit zu zerstören unter dem Volke Gottes. Und ich merke ganz persönlich, dass die Einigkeit in unserer Gemeinde sehr leidet. Ganz besonders in letzter Zeit. Der erste Punkt, wie kann ich erkennen? Nun, unter anderem dadurch, dass ich sagen kann, dass ich Satans Macht auf jeden Fall sehe, die in unserer Gemeinde wirkt. Aber das heißt nicht, dass es so sein muss. Das heißt es nicht. Aber man kann es erkennen. In keiner einzigen, und ich würde sagen, wirklich in fast keiner einzigen, die ich kenne persönlich, Gemeinde, irgendeiner anderen Denomination, seines Zeugen Jehovas oder seines Baptisten, seines Charismatiker, egal wer. Dort gibt es fast keine Spaltungen. Fast keine Trennungen, fast keine Streitigkeiten. Sie alle fokussieren sich auf das eine, auf etwas Gutes, auf etwas Positives, auf etwas, worin sie übereinstimmen können. Auf minimale Kleinigkeiten geben sie nicht Acht. Trennende Dinge werden dort nicht angesprochen. Der zweite Punkt ist, und das ist wahrscheinlich der wichtigere Punkt, wenn alle, die an die gegenwärtige Wahrheit glauben, einig sind. Sie schreibt nicht, dass egal wer einig ist. Sie schreibt, dass die, die an die gegenwärtige Wahrheit glauben, einig sind. Was ist diese gegenwärtige Wahrheit? Und das möchten wir herausfinden. Es ist erst einmal die Wahrheit, die für unsere Tage besonders wichtig ist und die in allen Teilen der Welt verkündigt werden soll, weil es Wahrheit ist. Die gegenwärtige Wahrheit dient zur Erleuchtung, zur Erweckung und zur Überzeugung der Menschen. Und sie bereitet das Volk Gottes auf die letzten Tage vor. Was ist also diese gegenwärtige Wahrheit? Nichts anderes als das ewige Evangelium, als die dreifache Engelsbotschaft. Die Quellen dazu findet ihr in dem Buch Christus ist Sieger auf Seite 336. Die, die daran glauben und es ausleben und verkündigen, die sollen Einigkeit untereinander haben. Und das ist erstmal ein sehr wichtiger Punkt, den wir verstehen sollten, bevor wir in der Thematik überhaupt weitergehen können. Es geht nicht um alle, sondern es geht um die, die die gegenwärtige Wahrheit verkündigen sollen. Warum? Warum eigentlich? Weil Gott einen Plan hat, weil er einen Auftrag hat in dieser Welt, weil er diesen Auftrag durchgeführt haben möchte von uns. Deswegen müssen wir ein. Die ersten Christen hatten noch eine reine Lehre, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Denn diese Lehre, die die ersten Christen hatten, die ging direkt von Jesus über die Apostel zu der Gemeinde. Es lebten noch Menschen, die Jesus persönlich gesehen und gehört haben. Und diese Lehre der Apostel, wir wissen das in der Apostelgeschichte, sie trafen sich zusammen, sie hielten an der Lehre fest. Diese Lehre wurde gepredigt. Und sie wurde von Jesus über den Heiligen Geist, wurden diese Menschen, die Apostel, bevollmächtigt, diese Lehren zu verbreiten. Aber Satan war schon damals sehr bemüht darum, die Einigkeit unter ihnen zu zerbrechen. Und deswegen ermahnten die Apostel die Gemeinde dazu, einig zu bleiben, im Sinne von Jesus die Einigkeit zu erhalten und nicht falsche Lehren anzunehmen und damit die Einigkeit zu gefährden. Wisst ihr, wie die katholische Kirche entstanden ist? Aus einem ganz einfachen Prinzip. Die katholische Kirche, wir können es nachlesen, ist entstanden folgendermaßen. Die ersten Christen hatten die Lehre, sie haben sie verkündigt, sie haben sie ausgelebt. Aber um mehr Menschen zu erreichen, sagten einige der damaligen Gläubigen, lasst uns doch etwas tun, das die Menschen kennen. Lasst uns doch in unsere Gottesdienste etwas hineinbringen, das die Menschen kennen. Dann kommen sie. Ist doch logisch, oder? Das, was ihnen im Alltag so passiert, den Menschen, was sie sehen, welche Götzenbilder sie haben in ihren Städten, welche Praktiken sie erleben auf den Straßen. Lasst uns doch einen Teil davon nehmen in unseren Gottesdienst, dann fühlen sie sich gut. Und dann kommen sie. Und dann können wir sie missionieren. Zu dem echten Glauben. Wisst ihr, was passiert ist? Sie sind selbst abgefallen. Aber sie behaupten, sie seien heute die eine, einzige und wahre Kirche. Ich möchte ein Zitat vorlesen von Ellen White. Also das Zitat geht jetzt weiter. Die Welt ist gegen uns. Die großen Kirchen sind gegen uns. Bald werden auch die Landesgesetze gegen uns sein. Und wenn es je eine Zeit gegeben hat, in der sich das Volk Gottes zusammenschließen sollte, dann ist es jetzt. Gott hat uns besondere Wahrheiten für diese Zeit anvertraut, um sie der Welt bekannt zu machen. Die letzte Gnadenbotschaft wird jetzt verkündet. Und ich habe mir die Frage gestellt, als ich dieses Zitat gelesen habe, sind die großen Kirchen heute wirklich gegen uns? Waren sie es zu Ellen Whites Zeiten? Ich glaube ja. Denn fast ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung hat Jesus Christus erwartet. Nach der Verkündigung von Miller, von dieser Bewegung, nach der Adventbewegung waren alle Menschen wussten das. Alle Menschen haben das gehört. Und ich bin mir sicher, dass die großen Kirchen damals definitiv was dagegen hatten, gegen diese Botschaft. Aber heute? Werden die besonderen Wahrheiten, und das ist meine zweite Frage, für diese Zeit der Welt heute bekannt gemacht? Die besonderen Wahrheiten, die letzte Botschaft, die Botschaft, die dreifache Engelsbotschaft. Wird es heute bekannt gemacht, dass sie herauskommen sollen? Kommt aus ihr heraus, mein Volk? Gefallen, gefallen ist Babylon. Heute hört man das eher selten. Warum? Wir leben in einer Zeit höchster Not. Und das ist nicht nur im physischen Sinn gemeint, sondern auch im geistlichen Sinn. Die Kirchen erkennen Gottes Warnungen heutzutage nicht mehr. Sie sind blind gegenüber seinem Wort und folgen lieber ihrem Gefühl und ihren Erfahrungen. Sie haben keine göttliche Zuversicht und Sicherheit mehr in ihrem Glauben und sie klammern sich deshalb an ihre geistliche Führerschaft, an ihre geistliche Führung, die ihnen Moral und Werte diktiert und sie dann schlussendlich zu ihren Untertanen macht. In dieser Zeit schlagen sich alle auf eine Seite. Denn auch Satan weiß, dass Einigkeit stark macht. Wir wissen das. Satan weiß es auch. Einigkeit macht stark. Und er versucht, alle auf seine Seite zu ziehen. Und unter dem Mantel der Frömmigkeit macht er seine Arbeit sehr geschickt. Denn so wie er es mit der katholischen Kirche gemacht hat, genau so macht er das auch heute überall und hat es schon immer so gemacht. Er nimmt einige Sachen aus Gottes Wort heraus, die positiv sind, die gut sind, die Menschen verstehen. Vermischt es mit Lüge und präsentiert es dann den Menschen. Und die Menschen nehmen es dann an. Er versucht damit zu zeigen, hey, ich stehe doch auf Gottes Seite. Das ist doch nicht falsch, was ich mache. Aber in Wirklichkeit verfolgt er dabei das Ziel und die Absicht, Gottes Wort zu verdrehen. Und die Menschen dann schlussendlich und endgültig gegen Jesus aufzuhetzen. So arbeitet Satan immer. Und durch die Zeiten hindurch hat er immer so gearbeitet. Ihr würdet doch nie Gift essen, wenn ihr wüsstet, dass es Gift ist. Wenn man euch einen Teller präsentieren würde, voll mit Schleim und grünem, ekligen Zeug, das giftig ist, dann würdet ihr das nie essen. Aber gibt man euch ein schmackhaftes Gericht, das gut aussieht, das gut riecht, mit ein bisschen Arsen innen drin, dann würdet ihr das essen. Das ist etwas, was Satan in Perfektion versteht und dass er versucht, uns einzutrichtern, damit wir von Gott uns entfernen. Und wir bemerken auch in diesem Zitat von Ellen White, wir bemerken auch, dass eine Allianz, etwas wie eine Allianz gegen uns arbeitet, beziehungsweise gegen unsere Ansichten und gegen unsere lehrmäßige Überzeugung. Das heißt, gegen unsere adventistische Identität. Das Volk Gottes, so schreibt sie hier, das Volk Gottes soll sich in dieser Zeit zusammenschließen und den Menschen die dreifache Engelsbotschaft als Warnung und Hoffnung zu verkündigen. Deswegen sollten wir zusammen sein, um die anderen Menschen zu erreichen, damit wir diesen Auftrag überhaupt durchführen können. Deswegen sollten wir uns einig sein und eines Sinnes, so wie Jesus Christus es war. Weiter im Zitat heißt es, wir dürfen unter keinen Umständen durch Unterstützung von Uneinigkeit, Misshelligkeit, das bedeutet Meinungsverschiedenheit, und Streit Satan Raum geben. Und unser Orientierungspunkt dabei ist immer die Bibel. Die Bibel und der Geist der Weissagung. In diesen sollten wir unsere Einigkeit formieren und unsere Meinung haben. Und wir sollten alles dafür tun, damit wir darin einig sind, in der Bibel. Wenn wir nämlich darin Streit anfangen, dann geben wir Satan erst recht Raum, in uns und in unserer Gemeinde zu wirken. Es gibt aber auch Leute, die behaupten und sagen, nun, wenn man das so macht, dann ist es eine Uniformität. Und man erzeugt eine Uniformität. Dazu ein Zitat, ebenfalls von Ellen White, die schreibt, der christliche Glaube verlangt von uns nicht die Aufgabe unserer charakterlichen Eigenart. Wir sollen uns nur einigermaßen dem Empfinden und der Denkweise anderer Menschen anpassen. Viele Menschen mögen in ihrer oder in einer religiösen Gemeinschaft zusammengeführt werden, ihre Auffassungen, Gewohnheiten und ihr Geschmack in weltlichen Dingen weichen voneinander ab. Und hier ist ganz, bitte beachtet das, in weltlichen Dingen können wir durchaus verschieden sein. Vielleicht mag ich die Farbe gelb und jemand anderes die Farbe rot. Das spielt doch keine Rolle. Vielleicht mag einer Auto fahren, der andere auf einer Kutsche. Das ist doch egal. Das sind weltliche Dinge. Darin können wir so unterschiedlich sein, wie Gott uns gemacht hat. Und das ist auch gut so. Sonst wäre es langweilig. Aber wenn die Liebe Christi in ihrem Inneren glüht und sie nach dem gleichen Himmel als ihrer ewigen Heimat Ausschau halten, können sie in angenehmer, verständnisvollster Gemeinschaft und wundervollster Eintracht miteinander leben. Meine Lieben, die Liebe Christi, der gleiche Himmel, haben wir das gleiche Ziel? Haben wir den gleichen, den, der uns dieses Ziel in Aussicht stellt? Das ist es, was wir beachten sollen. Es gibt kaum zwei Menschen, deren Erfahrungen in jeder Einzelheit übereinstimmen. Dieses Zitat. Es gibt kaum zwei Menschen, deren Erfahrungen in jeder Einzelheit übereinstimmen. Die Anfechtungen des einen sind nicht die Anfechtungen eines anderen. Und unser Herz sollte in hilfsbereitem Mitempfinden immer offen sein. Alle Menschen sollten die gleiche Liebe im Herzen tragen, die Jesus allen seinen Brüdern entgegenbrachte. Und dieser Satz hier, der letzte Satz, stellt euch einmal eine Welt vor, in der dieser Satz seine Gültigkeit hat. Wo alle Menschen diesen Satz beachten. Stellt euch mal diese Welt vor. Keine Kriege mehr. Kein Leiden, keine Hungersnöte, keine wirtschaftlichen Krisen, keine Streitigkeiten, keine Meinungsverschiedenheiten. Es wäre der Himmel auf Erden. Gott möchte. Er möchte, dass das endlich wahr wird. Er möchte, dass wir endlich die Liebe entgegenbringen, so wie Christus sie entgegengebracht hat. Er sehnt sich nach so einem Zustand. Und nein, wir brauchen nicht unsere Eigenart zu verlieren oder aufzugeben. Wenn wir uns einig sein wollen, wir brauchen aber ein gemeinsames Ziel. Und wir müssen auch auf den hören, der uns dieses Ziel in Aussicht stellt. Ganz einfach. Die wohl allerbekannteste aller Bibelstellen über die Einheit unter den Christen ist das Gebet von Jesus. Aus Johannes 17. Und wir möchten das kurz lesen. Johannes 17, Vers 17 bis 21. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ellen White schreibt über dieses Gebet von Christus: Dieses Gebet Christi schließt alle seine Nachfolger bis ans Ende der Tage ein, also auch uns. Unser Heiland sah die Prüfungen und Gefahren seines Volkes voraus. Er achtet sehr wohl auf die Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen, die seine Gemeinde beunruhigen und schwächen. Er schaut mit tiefer Anteilnahme und zartem Mitgefühl auf uns herab, als irdische Eltern auf ein eigensinniges, leidendes Kind. Er fordert uns auf, von ihm zu lernen. Er erbittet unser Vertrauen. Er bittet uns, unsere Herzen seine Liebe zu erschließen. Er hat gelobt, unser Helfer zu sein. Jesus betet zu seinem Vater. Wir können uns das vorstellen. Jesus betet zu seinem Vater in einem innigen Gebet. Mit dem Wissen, dass seine Nachfolger kein leichtes und unbeschwertes Leben haben werden. So wie auch er selbst keins hatte. Sie würden Prüfungen und Gefahren entgegenstehen, und zwar bis zum Ende. Jesus gibt uns aber auch eine Hilfe, diese Einigkeit, die er beabsichtigte, auch zu erreichen. Er hat uns nämlich versprochen, uns selbst eine Hilfe zu sein. Hier steht: Jesus sah die Prüfungen und Gefahren seines Volkes voraus. Welche Gefahren hat er denn damit gemeint? Sicherlich die Verfolgung, die danach, kurz darauf, nach Jesu Tod entstanden ist, an die ersten Christen. Aber wenn es heißt, dass bis zum Ende das Volk Gottes Gefahren gegenüberstehen wird, was hat Jesus da gedacht? Ich glaube, dass es viele Christen heute gibt, die haben keine Prüfungen und Gefahren vor sich. Bei denen ist alles gut. Die haben auch nicht die Lehre, dass irgendwelche Prüfungen oder Trennungen sein werden. Das kennen sie nicht. Denn das würde ja trennen. Das würde ja etwas Negatives sein. Jesus sah Prüfungen für uns voraus und Gefahren, denen wir ausgesetzt sind. Nämlich der Gefahr, dass wir unseren Glauben verlieren. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich mit dieser Predigt eigentlich beabsichtige. Es ist mir wichtig, dass meine Gemeinschaft der siebenten Tags Adventisten, unsere Gäste und Freunde verstehen, was die Bibel mit einer Einheit im Glauben wirklich meint. Und ich möchte ganz besonders betonen, dass eine echte Einigkeit nur dann entstehen kann, wenn Jesus Christus eine persönliche Beziehung in dem Leben eines jeden von uns hat. Diese persönliche Beziehung ist individuell, hat aber die gleichen Merkmale und Ziele. Das Halten aller Gebote Gottes als Lob und Verherrlichung von Jesus Christus und die Veränderung des Charakters zu Jesus hin, das sind die Merkmale. Die Bereitschaft zur Weitergabe meines Glaubens und die Vorbereitung auf die zukünftigen Ereignisse, das sind unsere Ziele. Es ist mir auch wichtig, dass alle verstehen und sehen können, dass es heute mehr denn je Bestrebungen gibt, eine minimalistische Einheit populär zu machen, voranzutreiben und schlussendlich dann auch zu erzwingen. Ich möchte meine Brüder und Schwestern aufrufen, dieses Thema wirklich sehr ernst zu nehmen und darüber nachzudenken, was heute alles in der Welt passiert. Ich möchte Sie aufrufen, nach einer gründlichen Prüfung dieser Worte, meiner Worte, zu entscheiden, ob Sie mit Christus einig sein oder mit der Welt in die Einigkeit suchen wollen. Was ist der Trend der Zeit? In diesem Zusammenhang möchte ich gerne verweisen auf die letzten Vorträge von Bruder Olaf Schröer. Wahrscheinlich kennt ihr ihn. Der Vortrag heißt Die letzte Generation vom 14. Februar 2015, also erst vor 2 Wochen. Und von Christopher Kramp aus Bad Cannstatt. Er hat einen Vortrag gehalten, vor kurzem erst am 24.02. über Papst Franziskus und der dritte Engel. Was ist der Trend der Zeit? Schon seit einiger Zeit werden Versuche unternommen, die Christen unter einem Banner zu vereinigen. Diese Versuche haben das Ziel, eine Ökumene zu schaffen. Und wir werden zum Begriff der Ökumene gleich kommen. Darüber hinaus möchte diese ökumenische Bewegung nicht nur eine Einigung aller Christen, sondern auch eine Einigung aller Gläubigen. Aller Gläubigen auf der ganzen Welt. Das nennt sich dann der interreligiöse Dialog. Und wir sehen heute Bewegungen wie zum Beispiel Willow Creek, Emerging Churches, charismatische Bewegungen, die Millionen von Menschen begeistern und in ihren Bann ziehen. Millionen von Menschen. Hier in Deutschland ist es vielleicht gar nicht so auffällig. Aber geht mal nach Amerika. Da sind Tausende von Menschen in Stadien zusammengepfercht und sie stehen dort und sie empfangen den Heiligen Geist. Und sie haben ein gutes Gefühl dabei. Sie freuen sich. Sie sind zufrieden. Sie werden befriedigt in diesen Veranstaltungen, in diesen Mega-Events. Wir kommen zum Begriff der Ökumene. Wenn ihr mal so eingibt, was ist Ökumene in Google, könnt ihr gerne mal machen, steht da gleich am Anfang, erstens, Ökumene ist die Gesamtheit aller christlichen Kirchen. Zweitens, die Bewegung, die das Gemeinsame der evangelischen und katholischen Kirche betont und zum Beispiel gemeinsame Gottesdienste feiert. Evangelisch und katholisch. Die Gemeinsamkeiten betonen. Die Gemeinsamkeiten von beiden. Aber nicht die Unterschiede. Ökumene heißt eigentlich in seinem ursprünglichen Wortsinn nach, steht auch in der Bibel, die gesamte bewohnte Erde. Das heißt es eigentlich in seinem Wortsinn. Welche Ziele verfolgt die Ökumene? Da möchte ich euch etwas vorlesen vom Bistum Hildesheim. Die Internetseite findet ihr unten. Das ist aus dem Internet, könnt ihr alles nachschauen. Die Ziele der Ökumene, die sichtbare Einheit der Kirchen, ist nicht die Einebnung der Unterschiede auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Vielmehr können und sollen die geistlich gewachsenen Kirchen, die geschichtlich gewachsenen Kirchen neben der Übereinstimmung im Grundsätzlichen des Glaubens ihre je spezifischen konfessionellen Einheiten und Schätze beibehalten und in den ökumenischen Lernprozess einbringen, um sich so gegenseitig zu bereichern und zu befruchten. Ziel der Ökumene ist somit eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit, eine Einheit in der Vielfalt. Klingt doch erstmal schön und gut, oder? Klingt doch gut. Wir haben etwas gemeinsam. Wir treffen uns da, wir lernen voneinander. Ist doch gut. Hört sich zunächst einmal gut an. Wenn es allerdings um die Frage geht, wie Mission oder die Bedeutung des Menschen der Bosheit, die Paulus erklärt, oder den Antichristen, Sünde, Götzendienst und so weiter, dann wird aus Einheit in der Vielfalt schnell Einschränkung in der Vielfalt. Diese Themen werden, wie schon gesagt, nicht gerne gehört. In der Ökumene und in der Ökumene ist alles, was trennt, verboten. Nur die Gemeinsamkeiten und die nicht trennenden Lehren und Praktiken sind erlaubt. Und auch die katholische Kirche bezieht Stellung. Auch auf katholischer Seite sind die Ziele ganz klar definiert worden. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, so um 1965 rum, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist es das Bestreben der katholischen Kirche und auch des derzeitigen Papstes, Papst Franziskus, eine Ökumene herbeizuführen. Es ist das Ziel, das erklärte Ziel. Ich möchte dort vorlesen aus dem katholischen Wikipedia, der Freien Enzyklopädie für die Katholiken oder der Katholiken. Dort steht drin: Die katholische Position der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte das Konzil insofern modifiziert, dass die getrennten Christen nicht mehr nur zur Rückkehr unter die päpstliche Zuständigkeit eingeladen wurden, sondern ein gegenseitiger Lernprozess angestoßen wurde. Unabdingbar für das katholische Verständnis von Ökumene bleibt aber der katholische Begriff der Kirche, einschließlich des päpstlichen Primats. Für den freilich außerhalb der lateinischen Kirche des Katholizismus andere Ausübungsformen denkbar sind und so weiter. Wichtig ist zu verstehen, Rückkehr. Sie sind immer noch der Meinung, dass die Christen, die evangelischen und die protestantischen Christen, zurückkehren sollen. Zurückkehren zu der Kirche, zu der katholischen Kirche natürlich. Und sie haben immer noch das Verständnis, den Begriff der Kirche, einschließlich des päpstlichen Primates. Dass die katholische Kirche ist für die Ökumene, sie besteht aber weiter auf dem Anspruch des Papstes und damit auch auf seine Vollmacht und seine Unfehlbarkeit. Auch ist die Ökumene eigentlich, wie schon gesagt, eine Art Rückkehr. Eine Rückkehr zu der einen wahren katholischen Kirche, wie sie sich selbst nennen. Natürlich auch unter der Bedingung, in Anführungszeichen, dass man voneinander lernt. Ich möchte es an dieser Stelle erwähnen. Der Ökumenismus, die Ökumene hat ein gewisses Papier, hat eine gewisse Ordnung. Das haben die zusammengestellt. Alle, die in der Ökumene dabei sein wollen, mit unter die katholische Kirche, haben etwas zusammengestellt. Es nennt sich die Charta Ökumenica. Und in diesem sind viele Punkte aufgegliedert, für was sie alles stehen, was sie alles bevorzugen, was ihre Ziele sind und was ihre Lehren sind und so weiter. In dieser Charta Ökumenica, die alle unterschreiben müssen, die zur Ökumene eintreten, ist der erste Punkt die Anerkennung der katholischen Kirche als die eine Kirche mit der Vorherrschaft des Papstes. Alle, die das unterschreiben, nehmen an, dass nicht ihre Kirche, sondern die katholische Kirche die einzige wahre Kirche ist. Mit ihren Lehren, mit dem Papst, mit ihren Überzeugungen, mit all dem, für was sie stehen. Ich sehe darin keinen Dialog mehr. In einem Dekret über den Ökumenismus, der aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil hervorgeht, kann man sich runterladen, ist ein sehr langer Text, aber dort steht mit unter anderem Folgendes. Denn nur durch die katholische Kirche Christi ist das allgemeine Hilfsmittel des Heils ist, kann man Zutritt zu der ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Denn einzig dem Apostelkollegium, an dessen Spitze Petrus steht, hat der Herr, so glauben wir, alle Güter des neuen Bundes anvertraut, um den einen Leib Christi auf Erden zu konstituieren, welche allem völlig eingegliedert werden müssen, die schon auf irgendeine Weise zum Volk Gottes gehören. Merkt ihr die Notwendigkeit, die Dringlichkeit? Müssen. Hier steht nichts von dürfen, hier steht was von müssen. Und das war das Zweite Vatikanische Konzil, das eigentlich gesagt hat, wir öffnen uns jetzt. also im übertragenen Sinne. Wir öffnen uns jetzt der Welt, wir als Katholiken, und wir möchten alle zusammen sein. Aber das möchten sie nicht. Sie möchten, dass alle zu ihnen kommen. Keine Frage, die katholische Kirche hat sich verändert. Die katholische Kirche hat sich aber nicht in ihrem Wesen verändert. Nur nach außen hin zeigt sie sich bereit, mit Andersgläubigen über den Glauben zu reden und auch scheinbar die Theologie, die theologischen Standpunkte des anderen anzunehmen. Im Inneren der katholischen Religion wurde aber nichts geändert. Der Papst besitzt immer noch die Unfehlbarkeit, die Sakramente werden immer noch angebetet und die Heiligen werden verehrt. Den Ablass gibt es noch heute. Die Jungfrau Maria wird als Miterlöserin angebetet. Die Priester dürfen immer noch die Sünden der Menschen vergeben und. Es hat sich nichts geändert. Und wir sehen das heute mit unseren Augen. Das, was Ellen White geschrieben hat, als sie gesagt hat, wir dürfen nicht vergessen, dass sich Rom damit brüstet, unveränderlich zu sein. Die Grundsätze Gregors des Siebten und Innozenz des Dritten sind noch immer die Grundsätze der römisch-katholischen Kirche. Und hätte sie heute die Macht, sie würde sie mit ebenso großer Energie ausüben wie in den vergangenen Jahrhunderten. Die Protestanten wissen kaum, was sie tun, wenn sie vorschlagen, bei der Erhöhung des Sonntages die Hilfe Roms annehmen zu wollen. Während sie entschlossen sind, ihr Vorhaben auszuführen, strebt Rom nach Wiederherstellung seiner Macht, um seine verlorene Oberhoheit wieder zu gewinnen. Ich frage mich, was die Protestanten heute tun. Ich frage mich, warum sie alle den Sonntag halten. Habt ihr euch das mal gefragt? Warum halten alle Protestanten den Sonntag? Ich frage mich, was das damit auf sich hat in den letzten Jahren, dass immer mehr von den Protestanten, die sich als Protestanten erklären, alle pilgern sie zum Papst. Es ist interessant, aber die Agenda wird verfolgt. Das Ziel ist, eine Weltreligion zu schaffen. Nur ganz kurz, ich möchte euch einen kleinen Überblick geben über das letzte Jahr. Nur zwei, drei Begebenheiten, die passiert sind unter Papst Franziskus. Vielleicht habt ihr es gehört, ihr könnt es auf jeden Fall nachschauen. Auf YouTube zum Beispiel könnt ihr das nachschauen, wenn ihr den Begriff Tony Palmer eingebt. Tony Palmer, im letzten Jahr, im Januar, hat er mit sehr vielen, die dort versammelt waren, protestantische Leiter und Führerschaften, wirklich tausende von Menschen, hat er ein Video des Papstes Franziskus gezeigt und wie der Papst aufruft, einen Aufruf macht, gemeinsame Sache zu machen mit den Protestanten. Und Tony Palmer erklärte selbst, er ist anglikanischer Katholik oder so, also er ist nicht wirklich katholisch, er ist aber auch nicht wirklich anglikanisch, er ist irgendwo zwischendrin. Und er selbst erklärt, der Protest ist vorbei. Es gibt keinen Protest mehr bei euch. Und das sagte er vor der Versammlung der höchsten, der allerhöchsten Führer des Protestantismus in Amerika. Den Leitern, so wie bei uns, den Gemeindeleitern, den Bezirksvorstehern, den Divisionsvorstehern, den allen Großen. Er erklärte, als ein kleiner Missionar, aber Abgesandter und sehr guter Freund des Papstes, stellt er sich davor und sagt, der Protest ist vorbei. Glaubt ihr, die Protestanten haben sich aufgeregt, als sie das gehört haben? Nein. Die Protestanten haben in Zungenrede angefangen, wohlwollend dem zuzustimmen, was der Papst in diesem Video ihnen vermittelt hat. Und sie haben gesagt, lasst uns zusammen beten, lasst uns zusammen Gott anbeten. Und somit hat der Papst sie eingeladen, in den Vatikan zu kommen. Ich glaube, es waren nur 2 oder 3 Monate danach. Und sie sind diesem Ruf gefolgt. Sie sind dahin gegangen und es waren wirklich hohe Abgesandte, ungefähr 6 oder 7 Leute waren das, die sehr bekannt sind unter dem Volk und die einen großen Einfluss ausüben in der protestantischen Welt. Und diese sind ihm gefolgt, sind dahin gegangen, ich glaube es war im März oder im April rum 2014, und ihre Berichte, die sie danach abgegeben haben, waren sowas wie, der Papst war sehr, er war sehr nett, er war sehr höflich, er war sehr zuvorkommend, er war eine gute Persönlichkeit, wir konnten uns sehr mit dem identifizieren, was er gesagt hat und so weiter. Meine Lieben, es gibt keinen Protest mehr. Der Führer der orthodoxen Kirche, Bartholomäus der Erste, ich weiß nicht, ob ihr die orthodoxe Kirche kennt, aber die orthodoxe Kirche ist eigentlich im Wesentlichen so ähnlich wie die katholische Kirche. Dennoch sind sie sich in einigen Punkten uneinig und sie waren immer getrennt. Sie waren immer getrennt. Der Papst und er nennt sich selbst der ökumenische orthodoxe Kirchenführer Bartholomäus, er ist der Oberste der Orthodoxen. Sie beide treffen sich in Jerusalem und sie unterschreiben einen Vertrag, dass sie zusammengehen. Übrigens, im Jahr 2017 wird es eine sehr interessante Begebenheit geben. Dort hat der Papst und Bartholomäus schon vorausgekündigt, dass sie sich dort noch einmal treffen werden in diesem Jahr. Aber nicht nur sie, sondern auch sehr viele protestantische Führer, denn es wird der 500. Jahrestag des Protestantismus sein, an dessen Anfang stand Martin Luther mit den 95 Thesen. Das wird der 500. Jahrestag sein und dort wollen die protestantischen Führer und die Orthodoxen einen Vertrag unterschreiben, der sie alle eint. Das wird ein sehr interessantes Jahr sein. Das einfach nur mal zu den jüngsten Ereignissen zur Umsetzung der Ökumene. Das, was bei uns passiert. Ich möchte euch sagen, dass das nichts Neues ist, dass das vorausgesagt wurde von Gott in der Bibel. Wenn wir Offenbarung 13 lesen, dann sehen wir, dass genau das heute passiert. Und dass genau das, was Ellen White geschrieben hat, heute passiert. Im letzten Jahr gab es noch nie so viele Bemühungen des Papstes und der gesamten Welt, zu einer Einigung zu kommen. Und wir merken das. Wir merken das, dass heute wird versucht, alles so gemeinsam zu machen. Ja, wir machen eine globale Weltwirtschaft. Wir machen etwas, was alle, wo alle geeint sind. Ja, wir machen soziale Netzwerke, wo alle drauf Zugriff haben und so weiter. Ich möchte euch sagen, dass diese Auswirkungen der Welt sind auch bei uns hier zu spüren. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch ist, aber ich spüre, dass diese Umsetzungen kommen. Ich spüre, dass dieser Geist vorherrscht in der Adventgemeinde. Manchmal versuchen wir auch zu sagen, komm, wir machen unsere Gottesdienste ein bisschen anders für unsere Gäste. Wir bringen dort Sachen hinein, die die Gäste kennen aus ihrem Umfeld, aus ihrem täglichen Leben und so weiter. Dann fühlen sie sich bei uns wohl. Aber ich möchte euch sagen, der Gottesdienst ist nicht für die Gäste da. Ist für die Gläubigen da, die anbeten wollen, die zusammenkommen, um Gott anzubeten. Das ist Gottesdienst. Der Gast, ich weiß nicht, ob hier Gäste unter uns sind, aber der Gast sieht das. Und wenn ich treu bin zu dem, was ich tue, was ich glaube, dann glaubt er mir. Dann sieht er in meinem Leben, dass ich eine Verbindung zu Gott habe. Und dass ich nicht einfach nur versuche, ihn zu bekehren, sondern dass ich einfach nur glaube. Das ist attraktiv. Einheit ist der neue modische Trend. Und die Ökumene befürworten, geben als Argument eine bessere Verkündigung des Evangeliums. Aber diese Menschen werden getäuscht, weil sie bereits an ein halbes Evangelium glauben. Weil sie ein Evangelium des Friedens und nur des Friedens haben. Matthäus 10, Vers 34, das ist der letzte Bibeltext und danach kommt noch ein kurzes Zitat. Da steht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ellen White erklärt daraufhin, die Religion Christi wird alle in inniger Gemeinschaft miteinander verbinden, die ihre Lehren annehmen. Es war Jesu Aufgabe, die Menschen mit Gott und untereinander zu versöhnen. Im Allgemeinen befindet sich die Welt aber unter der Herrschaft Satans. Und er ist der erbitterste Feind Jesu. Das Evangelium zeigt ihre Lebensgrundsätze, die ihren Gewohnheiten und Wünschen völlig zuwiderlaufen. Und dagegen lehnt sie sich auf. Sie hasst die Reinheit, die ihre Sünden offenbart und verurteilt. Und sie verfolgt und vernichtet alle, die ihr jene gerechten und heiligen Ansprüche vor Augen halten. In diesem Sinne wird das Evangelium ein Schwert genannt, weil die ewig gültigen Wahrheiten Hass und Streit erzeugen. Meine Freunde, wenn wir heute die Wahrheit predigen, werden wir auf Gefahren treffen. Aber wir dürfen nicht verzweifelt sein, denn Christus hat gesagt, er ist mit uns. Heute ist für uns als Siebenten-Tags-Adventisten mehr denn je erforderlich, die Bibel wirklich gründlich zu studieren und nach dem Willen Gottes zu suchen. Wir müssen anhand der Bibel unsere Einheit finden. Und unsere Zeit, in der wir leben, müssen wir anhand der Bibel einordnen können. Die Bestrebungen der Welt sind nicht die Ziele Gottes. Echte christliche Einheit unter uns kann nur auf der Grundlage der Heiligen Schrift und der Beziehung zu Christus Bestand haben. Alles andere wäre nur der Versuch der Gleichschaltung und eine Verführung, Kompromisse im Glauben einzugehen. Aber wenn wir diesem Geist in unseren Reihen begegnen, dann ist es immer wichtig, meine Freunde, nicht die Person zu bewerten, sondern das, was sie sagen und tun. Jesus hat uns versprochen, bei uns zu sein in den allerschwierigsten Zeiten, egal in welchen Problemen. Und wenn wir Problemen wirklich in unserer Gemeinde begegnen, dann brauchen wir nicht verzweifelt zu sein und denken, dass wir alleine dem gegenüberstehen. Sondern wir dürfen wissen, dass Jesus mit einer sehr großen Anteilnahme auf seine Gemeinde blickt und sie bis zum Schluss leiten und bewahren wird. Amen. Unser Herr und Vater, unser großer Gott, Herr Jesus Christus, näher und näher kommst du der Welt. Und die Zeit rückt immer näher, in der wir uns befinden. Vater, dass du kommst mit den Wolken des Himmels. Und darauf warten wir. Das ist es, was wir erwarten, Vater. Das ist es, wonach unsere Hoffnung strebt. Vater, wir möchten, dass in unseren Reihen kein Streit und keine Uneinigkeit herrscht, sondern dass wir uns darauf besinnen, Vater, so wie du warst, Herr Jesus Christus, auf dieser Welt, was du uns vorgelebt hast, dass wir nach diesem Beispiel gehen. Vater, dass wir nicht unsere eigene Meinung über dein Wort hochstellen, sondern dass wir dein Wort über unsere Meinung erheben und daraus lernen. Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist schickst, damit wir durch deinen Heiligen Geist ermahnt werden, aber auch von Hoffnung und Liebe erfüllt werden. Herr Jesus, nur du kannst uns das schenken. Nur du kannst uns das geben. Wir können das nicht aus uns selbst heraus, denn wir sind alle gleich. Alle sind wir Sünder. Wir brauchen dich und wir brauchen deine Liebe. Vater, wir bitten dich, dass du uns alle, die wir heute hier sind, und alle, dein ganzes Volk, das Volk Gottes, das heute versammelt ist, dass du uns segnest, egal wo wir heute noch hingehen und mit welchen Menschen wir heute noch sprechen werden. Wir bitten dich um deinen Segen, um deine Führung, um deine Kraft und um deinen Schutz. Hab du Dank dafür, Vater, in deinem Namen. Amen.